Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Hier auf dem Kaminsims hat eine Büste von Adolf Hitler gestanden. Das hat der belgische Schriftsteller Stefan Hertmans gehört, als er sich ein altes Haus in der Stadt Gent, also in Belgien, angesehen hat. In diesem Haus hat er dann 20 Jahre lang gewohnt. Und jetzt erzählt Stefan Hertmans in seinem neuen Buch, wer da diese Hitler-Büste aufgestellt hat, was das für ein Mensch war, nämlich der flämische SS-Mann Willem Verhulst. Stefan Hertmans ist einer der angesehensten belgischen Autoren. Mit seinem Buch Krieg und Terpentin war er 2017 für den International Man Booker Preis nominiert. Und jetzt ist er in Brüssel für uns im Studio. Ich grüße Sie, Herr Hertmans. Hallo.
Hallo.
Können Sie uns zunächst erstmal sagen, dieser flämische, belgische SS-Mann Willem Verhulst, was hat der denn getan in Gent als Kollaborateur der Deutschen?
Ja, er hat eigentlich Listen gemacht und sagen wir vermutlich sehr viele, mehr als 300, 400 Leuten seiner eigenen Stadt, Gent, hat er verraten. Und die wurden meistens dann nach die Dossin-Kaserne gebracht in Mechelen und von dort aus nach Dachau oder Auschwitz. Er war auch Leiter einer Dietze-Aktion, so wie das hieß, und die war ein Unterteil des flämischen SS-Verwaltung.
Also er war so etwas wie ein Schreibtischtäter, könnte man sagen. Er hat eben die Leute auf diese Listen gesetzt und ihnen damit in vielen Fällen sie in den Tod geschickt.
Ja, genau. Es war richtig so, das ist das Wort von Hannah Arendt, nicht? Das war ein richtiger Schreibtischtäter. Und seine Kinder sagten mir, er konnte eigentlich seine Pistole nicht recht halten. Er war etwas feige, aber dann, das sind natürlich die richtigen Männer, um dann in aller Verborgenheit Listen zu machen und ihre eigenen Leuten zu verraten und das zu tun, so genannt aus Idealismus für ein Volk. Das ist dieser Paradox natürlich.
Willem Verhulst, der ist nach dem Krieg von einer belgischen Widerstandsgruppe in Deutschland aufgespürt und verhaftet worden. Also er hatte sich nach Deutschland abgesetzt. Er wurde in Belgien dann vor Gericht gestellt. Zu was für einer Strafe wurde er dann verurteilt?
Er ist eigentlich zum Tode verurteilt, für Hochverrat. Das ist sofort umgesetzt in lebenslang. Und nach 7 oder 8 Jahren Verhaftung ist er schon entlassen, weil man in Belgien fürchtete, dass die massive Kollaboration von Zehntausenden Flammen, die sich eigentlich von Belgien abspalten möchten, dank die SS-Militärverwaltung, das war so massiv, dass man fürchtete, dass sie noch weiter radikalisieren möchten. Im Gefängnis. Also hat man sehr viele von diesen Leuten nach 8 Jahren, 53, 54, entlassen. Und auch Willem Verhulst war dabei.
Von all
das
dem,
ist eine Art von Gnadenschrift, oder?
Mhm. Von all dem erzählen Sie in Ihrem Buch, und ich habe schon gesagt, da spielt eine ganz wichtige Rolle das Haus, in dem Sie dann so lange gelebt haben und in dem eine ganze Zeit vor Ihnen eben Willem Verhulst gelebt hat, in der Zeit des Krieges. Als Sie selbst in dem Haus gelebt haben, was haben Sie da eigentlich gewusst von seiner Geschichte?
Ja, ich hörte natürlich Leute, wann ich das Haus gekauft habe, in 1979, hörte ich Leuten sagen, ja, damals in deinem Haus hat ein SS gewohnt. Aber damals interessierte mich das fast nicht. Ich war ein Schriftsteller, der sich selbst in der Post-Avantgarde-Literatur intellektuell orientiert hatte. Und solch ein historisierender Roman schreiben, das interessierte mich überhaupt nicht damals. Und da habe ich natürlich auch vernachlässigt, mehr zu nachzuspüren. Und es ist nur am Moment, dass mein eigener Hochlehrer Geschichte, Historiker, Adrian Verhulst, der Sohn der Willem Verhulst, ein Buch veröffentlichte, 2 Jahre vor seinem Tode, Sohn von einem Foute Vlaming, Sohn eines Kollaborateurs, dass ich dann eigentlich mich bewusst geworden bin, du musst eigentlich nachspüren, was in deinem Haus geschehen ist während dem Zweiten Weltkrieg.
Und Ihr Buch, das hat ganz viel mit dem Haus zu tun, so wie ich es verstanden habe. Ihr Buch heißt Der Aufgang und der äußere Rahmen des Buches, also ein sehr weit gesteckter Rahmen, ist ein Gang, dieser Gang durch das Haus, als Sie das zum ersten Mal sehen. Ja, da sind Sie mit einem Notar in dem Haus, der Notar würde Ihnen das Haus verkaufen und Sie gehen so sozusagen vom Keller bis in den Dachboden nach oben in dem Haus. Deswegen hat der Roman diesen Titel, Der Aufgang, oder gibt es da noch weitere Gründe für diesen Titel?
Ja, natürlich habe ich an diesen sehr weltberühmten Film Der Untergang gedacht. Und dann dachte ich, den Aufgang, das ist buchstäblich, wir steigen die Treppen hinauf. Aber es ist natürlich auch die Karriere von einem SSer, die nicht zu einem Untergang geführt hat. Er ist entkommen, kann man so sagen. Aber ich muss dazu sagen, dass für mich war es lustig, eine Art von Parodie auf den Divina Commedia von Dante zu schreiben. Der Notar und der Aspirant Kaufer, die sind wie Dante und Vergil. Aha. Und die steigen hoch vom Inferno in der Keller nach den Dachboden, wo es eigentlich kein Paradies gibt, aber nur eine Taube, die als eine Parodie von Engel fungiert. Ja, das ist eigentlich, sagen wir, der Kern des Buches, ist dieser Aufstieg der Notar wie ein Vergil und der Kaufer, der Aspirant Kaufer, als ein Dante, der in seinem Leben sucht, ein Haus zu kaufen und irgendwo Sicherheit zu bekommen.
Das hat auch so leise komische Seiten, diese Begegnung der beiden in dem Haus, vor allem diese Figur des Notars. Und Herr Hartmanns, Ihr Buch, das ist ja ein Gang vor allem durch das Leben dieses Menschen, dieses Mannes. Es geht auch viel um seine Beziehung zu Frauen. Da gibt es mehrere, die ganz wichtig waren für sein Bild, für seinen Lebensweg. Das ist so ein ganz dichter und naher Blick auf diesen Menschen und sein Umfeld. Und man stellt sich dann auch die Frage, beziehungsweise Sie legen das auch offen zum Teil in dem Buch, auf welche Fakten und auf welche Dokumente beziehen Sie sich eigentlich dabei bei diesem Schreiben über diesen Mann?
Merkwürdigerweise hat fast jeden in diese Familie geschrieben. Der älteste Sohn hat das Buch veröffentlicht über seinen Vater, aber die Tochter haben dann ein Buch veröffentlicht, wir sind die Tochter einer fantastischen Mutter. Und dann habe ich sofort verstanden, das ist eine zerrissene Familie. Und dann hat auch die Mätresse von Wilhelm Verhulst Memoiren geschrieben, seine Ehefrau, eine holländische, protestantische Frau, hat lebenslang Tagebücher geführt. Und das heißt, dass es sehr viel geschriebenes Material gab. Dazu war ich auch der Erste, die dann eine Anfrage gemacht hat, um die Anklageschriften zu öffnen können und diese Militärverwaltung Dokumente einzusehen. Das heißt, es gab eine Menge von Informationen dazu, die mir sehr natürlich auch ein Bild in alle Details gegeben haben. Das heißt, dass sie dazu auch noch die Tochter gesprochen habe. Die sind jetzt 90 und 85 Jahre alt. Mhm. Die erinnerte sich noch eine Menge Details. Und das heißt, dass sie dann eigentlich doch über sehr, sehr viel Material verfügt habe. Ja. Das Leben, was ich eigentlich nenne, die Intimität einer Faschisten in seine Familie zu beschreiben, so wie das war in Flandern. Und Man muss dann denken, für Himmler waren die Flammen von sehr großer Interesse. Die nannte man die Westgermanen damals. Aha. Und das Buch erzählt nicht nur das Leben eines Mannes, aber eine ganze vergessene Epoche in Flandern, wo diese Leute sich abspalten möchten von Belgien. Ja, und das Land richtig hastend und dann eigentlich danach sehr klement noch behandelt worden sind, weil sie alle nach 10 Jahren wieder frei waren. Geschichte von Intimität und politischen Rahmen, im europäischen Rahmen eben, hat mich sehr gefesselt. Ja.
Danach wollte ich auch unbedingt fragen, weil Sie jetzt gerade sagen, ein vergessenes Kapitel. Ist das ein vergessenes Kapitel, diese Kollaboration mit Nazi-Deutschland? Wird darüber heute nicht gesprochen in Belgien?
Doch, aber es ist sehr lange verdrängt worden und an extrem rechten Seite, der von Vlaams Belang und so weiter, wird das noch immer geleugnet. Ich sage immer, all die Nazis in anderen europäischen Ländern, die sind als Nazis behandelt worden. Aber die Flammen kamen vom Ostfront und die sagten, wir sind flämisch Idealisten. Wir haben gekämpft gegen Belgien. Aber da muss man fragen, wie kann man sein Land dienen durch Juden und Freimaurer und Widerstandsleute anzugeben. Das hat nichts mit Idealismus zu tun. Und diese Lüge, die lebt noch immer an extrem rechten Seite.
Sie schreiben über ganz verschiedene Figuren in Ihrem Buch. Sie haben auch schon die Ehefrau erwähnt von Willem Verhulst. Das ist dann so etwas, sozusagen auch ein anderer Teil der Geschichte. Mintje heißt diese Ehefrau. Die war ganz im Gegensatz zu ihrem Mann eine ausgeprägte Pazifistin. Später nach dem Krieg hat sie dann so Aktionen gemacht, wo sie Eltern auszureden versucht hat, Spielzeugpistolen für ihre Kinder zu kaufen zum Beispiel. Und sie stand eigentlich auch den Nazis ablehnend gegenüber, war jetzt aber mit diesem flämischen SS-Mann verheiratet und hat mit ihm zusammengelebt unter einem Dach. Das ist auch ein Teil ihrer Geschichte, bei der man sich fragt, wie funktioniert denn so eine Ehe bei solchen Gegensätzen?
Genau. Das war für mich das meist Faszinierende, weil ich hatte keine, sagen wir, affektive Verwurzelung in Willem Verhulst. Es war ein Verbrecher. Aber seine Frau war für mich sehr, sehr, sehr interessant, weil sie richtig als Pazifistin ausgehalten hat und doch nicht definitiv gescheiden ist von ihrem Mann, getrennt worden ist. Und dazu gab es eine Mätresse, die eine richtige Nazi-Frau war. Die ist 2004 gestorben mit noch einer Hitler-Statue auf dem Kamin in Flandern. Das ist unvorstellbar, das alles. Und diese ganze Geschichte, ich sage immer, ich habe kein so vieles Buch über einen SS-Mann geschrieben. Ich habe ein Buch über intimer Faschismus, über eine Familie, über Liebe und Treu und Verfälschung geschrieben. Und eigentlich ist die Psychologie des Mannes, das ist eine Art von Rätsel, wie in einem Dostojewski-Roman. Und eigentlich, worauf man stoßt, das ist eine Lehre, wo bei anderen Leuten eine moralische Haltung ist. Und diese moralische Haltung, das ist Mintje, seine Ehefrau. Mhm, aber er war ein narzisstischer Mann, der mit seinen Uniformen andere Leute beeindrucken und verraten möchte. Und da stoßt man auf, was Hannah Arendt nennt, die Banalität des Bösen.
Mhm, ja. Sie haben dieses Buch vor 3 Jahren in Belgien veröffentlicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie verdrängt dieses Kapitel auch lange war. So ein Roman, der dann einen Teil dieser Geschichte erzählt, eben dieser Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Hat so ein Roman in Belgien die Möglichkeit, dann da etwas in Gang zu bringen, auch an Erinnerung? Wie haben Sie das erlebt bei der Veröffentlichung des Buches?
Ja, genau. Sehr vieles davon ist schon bekannt bei Untersuchern und in akademischen Milieus. Aber in einem literarischen Roman, die auch sehr, sehr viel über Menschliches redet, die Leuten mitführen kann in diese Geschichte, auch emotionell, das hat natürlich sehr viel geöffnet. Und das Buch hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen natürlich. Mhm. Ich muss weiter sagen, es gibt auch jetzt Fernsehserien über die Söhne von Kollaborateuren, die Söhne von Widerstandsleuten und so weiter.
Der Roman von Stefan Hertmans, der heißt Der Aufgang, der wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Ira Wilhelm. Im Diogenes Verlag ist erschienen mit 480 Seiten. Herr Hertmans, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.